Herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge meines Podcasts New Generation Art Collector. Heute bin ich in Heidelberg. Der Weg war bis jetzt am kürzesten, ohne jetzt hier irgendwelche Adressen zu verraten, aber nach Frankfurt und München und Mannheim hatte ich jetzt eine angenehme Anfahrt mit dem Fahrrad bei gutem Wetter. Das war ganz angenehm. Und ich sitze jetzt hier bei Hanna und Robert und ich sag gleich was zu euch. Ich wollte nur ganz kurz mal für die Leute, weil auch die Abstände zwischen den Folgen immer relativ lang sind, einfach einen kurzen Rückblick nochmal geben. Also wir hatten angefangen in Mannheim, da habe ich mit Johanna und Tim gesprochen, ein junges Paar, was gerne anfangen würde zu sammeln. Das war so die erste Folge, so Werkstattgespräch, wo geht's hin, was kann man machen. Dann war ich in Frankfurt bei Tyrone Vincent von A Private Collection, ein Sammler mit ganz viel Offenheit und von Kupferstich bis zeitgenössisch alles dabei, ganz tolle Sammlung. Letztes Mal in München bei Sheila Scott von Karl und Faber, einer Auktionatorin, und jetzt also wieder bei zwei Sammlern. Und vielleicht fange ich mal kurz an mit der Anekdote, wie wir uns nämlich kennengelernt haben, Hanna. Das war, wir haben zusammen studiert und hatten ein Blog-Seminar bei Herr Trips. Jeder, der in Heidelberg studiert, wird ihn kennen und weiß, warum ich das jetzt witzig finde. Und wir hatten ein Blog-Seminar zum europäischen Silber, eine Datierungsübung, wo es also darum ging, irgendwie die verschiedenen Merkmale auszuarbeiten. Und am zweiten Tag, als es darum ging, dass jeder mal auch was von sich hätte mitbringen können, hattest du dann auch was dabei und es kristallisierte sich immer weiter raus, dass du und wie ich jetzt dann später erfahren habe, eben auch Robert, also dein Freund, sehr gut informiert warst. Und du hattest auch Sachen dabei, die schon sehr interessant waren. Genau, so haben wir uns kennengelernt und als ich dann den Podcast irgendwie angefangen habe zu konzipieren, war eigentlich klar, dass das eine tolle Sache wäre, wenn du oder ihr dann dabei wärt. Einfach, weil ich das spannend finde, mal mit jemandem zu sprechen, der, und ich sage das jetzt mal so ein bisschen provokativ, trotz seines jungen Alters einem Sammelgebiet verfallen ist, was man vielleicht nicht so im ersten Moment dem zuordnen würde. Also meistens ist ja viel mit Galerie und Contemporary und Berlin und Leipzig und hin und her. Aber ihr beide sammelt, und das ist eben das Interessante, ihr sammelt europäisches Silber. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Europäisch so richtig liege, aber Silber. Okay. Also ihr könnt auch gerne kurz was zu euch sagen, aber ihr könnt auch, vielleicht fangen wir damit an, wie ihr denn dazu gekommen seid oder wann so der Punkt war, wann ihr damit angefangen habt zu sammeln.
Ich glaube, das musst du eigentlich erzählen.
Ja, ich glaube auch. Also vielleicht so als kleiner Vorspann, also ich bin sozusagen mit meinem Vater auch mit Sammeln aufgewachsen. Also es war vor allen Dingen Münzsammeln, aber später auch noch ganz andere Dinge. Habe auch Münzen gesammelt als Kind irgendwie. Vielleicht doch sehr forciert durch meinen Vater, aber ich hab sie irgendwie gesammelt. Und irgendwann aber das Interesse verloren, das hatte ganz viele Gründe. Wie dem auch sei, ich glaube, als ich dann Hanna kennengelernt habe, habe ich bei ihren Sachen in ihrem alten Kinderzimmer ein Zigarettenetui gesehen. Es war nicht besonders alt, glaube ich, aber
es hat mir... Es war halt ein Zigarettenetui, das so durch die Familie ging und irgendwann bei mir gelandet ist, über meine Mutter.
Und es mag irgendwas zwischen 40 und 80 Jahre alt gewesen sein, es war definitiv nicht aus Silber. Aber irgendwie fand ich das sehr, sehr schön. Dann habe ich plötzlich geschaut nach Etuis und habe dann so, mein Vater war da immer bei eBay geschaut, aber auch bei anderen Orten, wo man was aus Silber findet. Beziehungsweise damals war es noch gar nicht so, dass ich nach etwas aus gezielt Silber gesucht habe, sondern dass ich nach einem Zigarettenetui gesucht habe. Und da, irgendwann hat mein Vater dann gemeint, wenn man nach so etwas sucht, dann sollte man auch aus dem aus Silber schauen. Ja. Und dann habe ich tatsächlich für einen unglaublichen Preis ein wahnsinnig tolles Etui bekommen. Es war bei einer Auktion ganz, ganz, ganz billig bei eBay. Es war vielleicht 20 Euro für ein unglaublich tolles Silber-Etui.
Dann noch der kitschige Aspekt. Es hat die tatsächlich Initialen auf dem Deckel und es war ein H und ein R. Also das war natürlich...
Ja, es hat gepasst. Es war...
Also es hat auch ideellen Wert.
Exakt. Und es war vielleicht auch damals so günstig, weil es war halt total schwarz angelaufen. Also man konnte... Man konnte es nicht sehen, es hatte zwar keine Dellen, aber es war halt auch so, dass man, nicht jeder ist damals weltgeschützt, aber ich habe mich unglaublich daran verliebt und dann kam halt eines zum anderen und dann waren es plötzlich Rauchutensilien, die mich interessiert haben. Ich bin nicht Raucher,
also ja, war aber trotzdem.
Relativ irrational, aber das war so das erste Stück und dann kommt halt eines zum anderen, dann schaut man eben nach anderen Etuis, dann erkennt man, was es da noch so drumherum gibt. Und wenn man dann erstmal angefangen hat, dann gibt es plötzlich ganz andere Dinge in dieser Welt. Dann gibt es ältere Dinge, viel interessantere Dinge, dann gibt es Hersteller, die interessant sind und dann schlittert man da so hinein.
Ja. Und während es bei dir halt so die Rauchutensilien oder Herrenaccessoires waren, waren es bei mir dann halt quasi das Pendant, die Damenaccessoires, die Sachen, die auf einem Frisiertisch ausgebreitet wurden, ja, in die Jahrhundertwende oder im 19. Jahrhundert. Ja, und darüber.
Aber ihr habt dann also
weiter und weiter,
ja, sozusagen relativ von Beginn an gesammelt. Also es war schon relativ schnell so ein, ich kaufe jetzt nicht ein Zigarettenetui, weil ich jetzt auch nicht, weil du rauchst, aber einfach so, sondern es war irgendwie klar, man fängt direkt an, irgendwie dann auch zu gucken, was gibt's noch.
Ich glaube, es war nicht so bewusst, aber ja, es ergab sich so.
Aber was ich ganz spannend finde, ist, was du gerade gesagt hast, dass dein Vater dir gesagt hat, schau mal nach was aus Silber, also Rat des erfahrenen Sammlers, auf die Qualität zu achten.
Exakt, ja.
Also auf das Wertige, auf die, also das hatte ich nämlich auch mal, da habe ich ein Teekännchen aus den 30ern gekauft und habe das dann jemandem gezeigt, der Ähnliches sammelt. Er sagte ganz schön, auch formschön, so eine runde Teekanne. Aber das Material, es hat auch nicht viel gekostet, ich fand es einfach schön. Oder so. Ja. Aber das ist dann ähnlich. Ja. Er sagte auch, der Sammlerwert hätte es nur, wenn es jetzt entsprechend aus Silber oder was auch immer gewesen wäre.
Genau.
Aber, ja.
Und ich meine, gerade Silber hat ja auch eine relativ lange Kulturgeschichte. Und was noch hinzukommt, im Gegensatz zu anderen Dingen, Silber immer abhängig vom Land auch gut nachvollziehbar. Das Schöne ist, es hat eben Marken. Es hat Marken für einen Hersteller, es hat Marken für ein Land, für den Feingehaltsstempel, aber in manchen Ländern eben auch für das Jahr.
Mhm.
Sodass man gerade bei britischem Silber wirklich genau sagen kann, das ist aus dem und dem Jahr.
Ja.
Und das hat natürlich einen unglaublichen Reiz, weil man Dinge sehr gut datieren kann. Und gerade wenn man andere Stücke hat aus anderen Metallen, dann sind die, wenn man nicht wirklich genau weiß, was es ist, teilweise ist es unmöglich, die zu datieren, weil es die Dinge noch bis in die 70er, 80er Jahre hinein gab. Auch manchmal als Retro-Sachen, aber auch schon vorher. Also so klassische Sachen sind so Urivit-Sachen, also so, oder Kaiserzinn. Die gab es sehr lange und die sind datierbar, wenn man wirklich ein unglaublicher Experte ist, aber es ist schon nicht so einfach. Und da hat man mit den Marken schon gewisse Anhaltspunkte. Obwohl es natürlich auch Fälschungen gibt, aber es eröffnet dann auch ganz andere Dinge schon mal als andere.
Den Marken kommt bei mir direkt wieder das Boxing. Wo es dann auch darum ging, da die einzelnen Punzen voneinander zu entscheiden. Ja. Aber ja.
Das macht halt auch witzig, weil man halt wirklich sich da reinfuchsen kann und nachlesen kann und zum Teil halt sehr, sehr konkret nachvollziehen kann, aus welcher Zeit, aus welchem Umfeld und von welchem Hersteller es kommt.
Oder auch welche Wege zu sagen. Es gibt nämlich auch Importmarken. Ja. Da gibt es zum Beispiel Stücke, die sind englisch, aber die haben halt auch nochmal deutsche Importmarken. Was eben auch zeigt, dass die anscheinend sehr früh schon ihren Weg gefunden haben. Also man kann auch Handelsbeziehungen nachvollziehen zu einem gewissen Grad. Oder eben auch, dass man oft österreichische Stücke mit englischen Importmarken findet, weil die so unglaublich beliebt waren.
Aber habt ihr euch bewusst darauf, also dass du die Herrenutensilien und die Frau, oder war das mehr, weil die Anführungszeichen bei Herren hat man bei dir natürlich, vielleicht als kleiner Nachteil, das war natürlich. Aber das hat sich einfach so ergeben, das war jetzt kein...
Es hat sich so ergeben, was bei
weil
mir...
Weil ihr benutzt das ja, also das ist ja nie, weil du sagst auch, du sammelst Zigaretten-Etuis, du bist nicht Raucher, also es war jetzt nicht so, dass du aus, oder dass ihr beide aus Nutzen-Effekt heraus
also irgendwie... Tatsächlich dieses erste Etui benutze ich im Moment als Visitenkarten-Etui.
Oh ja, das ist natürlich.
Weil es auch so massiv ist, aber ich habe auch Visitenkarten-Etuis, die ich nicht benutze.
Ich merke schon, es geht nicht um den Gebrauch.
Exakt, also manche Dinge kann man zwar auch gebrauchen, also manche Dinge haben noch einen Nutzen, aber viele auch nicht.
Ja.
Es war aber, also auch bei mir, es hat sich irgendwie so entwickelt, aber es kommt eben auch eins zum anderen. Also zum Beispiel, ich habe sehr viele Manschettenknöpfe und es fängt dann damit an, dass man plötzlich ein paar Manschettenknöpfe möchte. Und dann entdeckt man halt, was es plötzlich noch so gibt und dann halt, was es für Schmuckstücke da gibt, was da für tolle Dinge zu entdecken gibt. Und dann Manschettenknöpfe trage ich noch relativ viele, auch nicht alle, aber das entwickelt sich eben auch weiter und das ist vielleicht auch eine gewisse Anlage, aber Neigung, die man eben dann hat, dass man... Sondern wenn man eins hat, nicht sagen kann, das ist jetzt okay, sondern es ist einfach dann immer weiter. Man möchte dann eben dann es vielleicht auch noch haben und das auch noch sehen. Und dann sucht man auch danach. Und das ist ja auch dieser Reiz, nach bestimmten Dingen zu suchen, weil sie irgendwie was total Spannendes, auch Kulturgeschichtliches haben.
Bei mir kommt noch hinzu tatsächlich dieses mit den Damen-Accessoires. Ich habe, als ich jünger war, in einem England-Urlaub eine kleine Ausstellung gesehen, der Button Hook Society.
Oh je.
Genau. Und ich war so irritiert, wie Menschen so viele Knöpfhaken zusammensuchen können.
Ja.
Und tatsächlich, ich glaube, das hat bei mir was ausgelöst, sodass ich mittlerweile auch einige Knöpfe habe. Genau darüber kam ich dann, glaube ich, vor allen Dingen zu diesen Damenutensilien. Ja. Und das ufert dann halt auch aus, weil die Dame damals halt auch dementsprechend viele Utensilien hatte. Und die besten davon waren halt Feuer vergoldet. Ja. Aber ja.
Aber also im Großen, weil die Themen oder die Bereiche werden jetzt immer mehr von Etui bis Damen. Und, aber grundsätzlich ist es bei euch schon wie immer Kunsthandwerk, oder? Also es ist weniger jetzt Gemälde oder solche Sachen. Es ist schon immer das handwerkliche Besteck wahrscheinlich auch und solche Sachen.
Ja, zu einem gewissen Teil. Wobei bei Besteck tatsächlich ist es eher dann so Interesse für Hersteller oder das.
Weil bei Besteck ist ja auch immer viel Masse, weil früher gab es ja nicht zwei Messer, zwei Gabeln, sondern ich habe das mal mit jemandem, der Stühle gesteigert hat und dann hat er nicht so richtig, dass das immer vier oder sechs im Set waren. Ja, natürlich, also und so stelle ich es mir beim Besteck halt auch vor. Besteck,
ja, wobei natürlich da, also solange man jetzt keine ganzen vollwertigen Bestecksets kauft, sondern eben, es gibt ja da auch kleinere Teile, also dann gibt es eben sowas klassischeres, so Mokka-Löffel, Teelöffel, Kaffeelöffel, das sind dann auch 6 bis 12. Aber das ist noch irgendwie handhabbar.
Ja.
Oder Petit Four Bestecke in Frankreich, da gibt es auch unglaublich kunstvolle. Ja, wobei tatsächlich Besteck ist eher so eine Sache, also wir haben etwas davon, aber da sind
Hersteller.
Ja, tatsächlich und tatsächlich, und das ist auch das typische.
Juweliere.
Genau, und das ist auch das typische bei Silbersammlern. Also die wenigsten kaufen Bestecke, weil sie Bestecke wollen. Mhm. Das ist extrem selten. Aber Bestecke sind deshalb interessant, weil sie Marken haben, die interessant sein können.
Ah,
und vor allen Dingen auch Vergleichsstücke sind. Also gerade Bestecke.
Also Marken, die nicht die Marke des Besteckes, sondern die Markung, die Punzierung.
Exakt, die Punzen. Also einmal auch als Vergleichsobjekte ganz einfach, weil Löffel wurden selten gefälscht. Einen einzelnen Löffel zu fälschen ergibt wenig Sinn.
Ja.
Das heißt, man kann sozusagen, wenn man die von interessanten Herstellern hat, hat man Vergleichsobjekte, die plausibel machen können, ob das bei dem interessanten Objekt, ob es das ist. Also gerade bei den englischen Herstellern gibt es auch eben gibt es ganz viele Fälschungen, beziehungsweise Fälschungen in Anführungszeichen. Also die Viktorianer wollten ja alles schöner und besser machen und haben dann eben viele, viele Dinge auch gemacht. Und insofern ist es dann wirklich wertvoll, wenn man halt irgendwie einen ganz simplen georgianischen Löffel hat, also um dann eben abzugleichen, wenn man ein interessantes Stück aus der Zeit hat.
Ja.
Und das ist, glaube ich, also zum gewissen Maße auch unser Interesse. Also auch gerade solche, auch bei wirklich älterem Silber, wie sehen Tremolierstriche aus? Das kann man sich gut an Löffeln anschauen, weil die haben auch alle Tremolierstriche.
Stimmt.
Und die hat niemand gefälscht, aber so solche großen Krüge oder kleinere Boxen und so weiter, das haben Leute gefälscht.
Ganz kurz Tremolierstriche, nur damit ich jetzt hier Trips alle Ehren mache. Das sind die Kerbungen, wenn man Proben vom Metall, vom Silber nimmt und
in einem sehr markanten Zickzackmuster.
Ich erinnere mich. Ja. Jetzt, weil ihr gesagt habt, dass man auch abgleicht und solche Sachen, habt ihr ein bestimmtes Konzept, wonach ihr vorgeht? Also gibt es sozusagen auch, gibt es auch ein Zielobjekte, wo man sagt, aber bevor wir jetzt da hinkommen, muss man sich erstmal irgendwie dahin vorarbeiten oder kommt das eher so zufällig dann?
Es ist natürlich auch immer eine Frage von Gelegenheit.
Ja.
Also weil man halt nicht unbedingt immer die tollsten Sachen wirklich entdecken und sich dann auch leisten kann. Es ist schon so, dass man sich an manche Dinge vielleicht noch nicht reintraut.
Mhm.
Also man entdeckt etwas, wo man sich aber dann doch nicht so ganz sicher ist, ob die Sache koscher ist sozusagen. Dementsprechend lässt man dann doch lieber erstmal die Finger davon, bis man vielleicht sich auch in diesem Bereich weiter auskennt, besser auskennt, mehr gesehen hat. Mhm. Weil das Sehen ist natürlich immer das Auge zu schulen, auch im Kunsthandwerk genauso wie in der klassischen Kunstgeschichte einfach das Wichtigste. Dementsprechend.
Ja, aber tatsächlich, großes Problem ist halt auch eben Dinge zu finden, weil manche Dinge sind eben auch relativ selten und natürlich auch, was auch eine ganz wichtige Sache ist, man muss halt auch bei manchen Dingen Geduld haben. Man möchte vielleicht manche Dinge haben und man weiß auch, also man könnte immer zu gewissen Kunsthändlern gehen und sie für einen Preis X kaufen.
Ja.
Das ist bei manchen Dingen da möglich. Also gerade wenn man sich jetzt für Wiener Werkstatt interessiert, es gibt Händler, die damit handeln, wenn man dazu in der Lage ist, ohne mit der Wimper zu zucken, für einen Löffel 5-stellige Beträge auszugeben, dann wird man das immer
dann
können.
Kriegt man,
Das ist bei einigen dieser Dinge so. Die Sache ist nur die, dass sozusagen, wenn man das erstens nicht kann oder nicht will, je nachdem, dann wird es halt eben auch die Herausforderung und auch das eigentlich Interessante ist gar nicht so sehr das Kaufen, weil das ist beim Sammeln meistens auch das Interessante, das Interessante ist das Entdecken. Das nach Dingen suchen, das Dinge finden, sich darüber auch freuen können, dass man Dinge entdeckt hat. So das, was halt auch einen Großteil der Freude ausmacht. Weil es ja auch meistens so typisch ist bei Sammlern, dass sie wenn sie den erstmal haben, das große Interesse daran ja auch wieder ein bisschen verlieren.
Ja, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das Risiko gerade bei solchen auch ja, also in der Dimension kleineren Dingen noch größer ist, weil also bei mir, wenn ich mir jetzt ein Bild oder etwas kaufe, das hänge ich mir natürlich hin, in den meisten Fällen, manchmal auch nicht. Also ich habe auch Sachen, die kaufe ich, auch wenn die relativ klein sind, dann packe ich die aus, gucke mir die an und dann weiß ich, irgendwann kommt so dieser Punkt, dann kommen die irgendwo hin. Aber für den Moment bleibt das dann unter Verschluss, aber da gebe ich dir recht, da ist so sozusagen erstmal, dann hat man es erstmal und dann ist gut. Und dann kann man sich die Zeit nehmen, um zu überlegen, was man jetzt damit in seiner Sammlung irgendwie anfängt. Aber weil du eben auch sagtest, so Gelegenheiten, also ihr beobachtet sozusagen einfach den Markt und guckt dann, was so spannend für euch ist, was in die Sammlung passt. Oder habt ihr auch so einen gedanklichen, ich sage jetzt mal Katalog an Sachen, den ihr, also bei mir ist es nämlich so, ich habe so zwischen sehr speziellen Dingen, wo ich sage, das hätte ich gerne, bis hin zu, ich hätte gerne, also bei mir ist zum Beispiel im Moment, das streut es jetzt mal so kurz ein, hat nichts mit Silber, aber ich hätte gerne irgendwas aus Neon, also eine Neonkunst. Jetzt natürlich kein Dan Flavin, das ist ein bisschen zu viel, aber irgendwie so in diese Richtung. Und es wabert so in meinem Kopf und ich habe es natürlich nicht eilig, aber ich beobachte so diese Richtung jetzt im Moment. Auf der anderen Seite habe ich auch Sachen, da sage ich, okay, ich hätte genau das gerne, muss jetzt irgendwie gucken, teuer oder gibt es gerade nicht oder was auch immer. Aber wie ist das bei euch? Habt ihr da
so eindeutig. Also da ist es zum Beispiel auch so eine Herstellersache. Mhm. Irgendwie eine bestimmte Juwelier, eine bestimmte Firma, von der man gerne mal was hätte. Mhm. Und ich habe auch mal einen schönen Spruch gehört, dass ein Sammler immer zwei Sammlungen hat. Die Sammlung, die er besitzt und die Chancen, die er verpasst hat. Ja. Die entgangenen Objekte.
Aber das welches größer im Moment? Also bei mir ist es die entgangenen auf jeden Fall.
Die bereut man halt auch mehr. Ja,
das ist aber bei jedem.
Ja,
nein,
genau.
Zwar, ich wollte nicht unterbrechen.
Aber ansonsten ist es halt auch dadurch, dass diese Objekte so sehr auch mit einer Kulturgeschichte verbunden sind und mit einer Handhabung und zum Teil halt auch mit einer Kultur, die einfach komplett ausgestorben ist, ist es dann auch so, dass man so gewisse Objekte einfach gerne haben möchte, die halt mit bestimmten Lebenswelt, mit einer bestimmten Lebenswelt trifft es, glaube ich, am besten zusammenhängt. Zum Beispiel habe ich sehr lange nach einer Koksdose gesucht.
Ja,
mittlerweile habe ich mehrere, aber
auch nicht zum Gebrauch natürlich. Die kommen neben die Zigaretten natürlich, genau. Das ist ja klar.
Aber da war es halt auch so. Es ist, die stammen aus einer Zeit, wo Koks ein legales Aufputschmittel war. Ja. Und da ist es dann halt schon so, dass sowas hätte ich dann noch.
Ja, ja, okay,
gerne.
Ich verstehe. Aber ich erinnere mich auch, dass du eins dieser Döschen da im Seminar dabei hattest und wirklich, man muss sich 30 rauchende Köpfe vorstellen. Einen schmunzelnden Dozenten, der natürlich sofort wusste, was es ist. Und 30, also oder knapp 30 Leute, die wirklich die abstrusesten Ideen hatten. Weil wenn ich mich recht erinnere, war da in so einem, also es war von innen Gold und dann irgendwie innen reingeklipst so ein kleiner Löffel.
Genau, das ist ein Zwischenboden.
Ja, stimmt. Und noch.
Auf dem Zwischenboden ist der kleine Löffel, von dem man es runterschnupft. Genau, unten in diesem vergoldeten Teil ist dann halt natürlich auch Luft, also so, dass wirklich auch nichts durchkommt.
Ja.
Im Gegensatz zu so einer Schnupftabakdose, wo schon manchmal ein bisschen Rand ist, ist dann halt nochmal.
Also ich erinnere mich gut. Und dann war auch, also da kamen auch die abstrusesten. Ich glaube, das eine war irgendwie mit Tablettendöschen. Das war noch relativ nah.
Zuckerdose war auch mal.
Stimmt,
das ging
mit dem
schon
Löffel,
in die Richtung.
Ja.
In der Tasche zu haben, ist auch interessant.
Ja.
Wobei mit diesen Gegenständen, also ich glaube, es ist auch bei mir so, es ist einmal auf sehr klar auf Hersteller bezogen. Also was ich lange Zeit wollte, oder was wir beide wollten, ist ein bestimmter Hersteller, das ist Lazarus Posen, beziehungsweise Lazarus Posen Witwe, ihres Zeichens Hoflieferanten für den letzten deutschen Kaiser.
Mhm.
Die haben zum Beispiel bei seiner großen Prunkjacht das Silber, das ganz schlimm historistische Silber gemacht, aber die waren für sich genommen für historistisches Silber. In seiner gesamten Hässlichkeit waren die der Hersteller. Und gleichzeitig war das ein jüdisches Unternehmen, die sind auch später arisiert worden, haben aber halt von unglaublicher Qualität solche Stücke gemacht im dritten, vierten oder fünften Rokoko. Ich weiß es nicht.
Es ist auch.
Auf jeden Fall in einem so einem.
Auf jeden Fall zu viel Rokoko.
Aber unglaublich Qualität. Das sind Sachen, nach denen wir lange Zeit eben geschaut haben. Ja. Die aber sind halt unglaublich beliebt und erzielen eben auch immer sehr, sehr hohe Preise, weil. Also einmal ist die Filmgeschichte auch etwas, was sozusagen sehr viel dazu beiträgt. Die haben auch Judaica gemacht, die unglaublich spannend sind, die aber tatsächlich vollkommen fern jeder Möglichkeiten sind.
Ja. Da sie halt auch nur noch wenige existieren, weil
natürlich,
die zerstört wurden.
Natürlich. Und gleichzeitig halt auch einfach eine unglaubliche Qualität produziert haben. Das ist so das eine. Oder halt auch andererseits, was wir beide schaffen, es gibt in England ein Unternehmen, das heißt Samson Morden & Company. Mhm. Die haben einen der ersten Drehbleistifte erfunden, also Propelling Pencil. Anfang des 19. Jahrhunderts. Goethe hatte einen. Das war damals das Hightech-Gerät. Ja. Also es war, wenn man sich das vorstellt, ich glaube, für die Menschen damals war es das, was heute das iPhone ist. Also von dem Grad von Technologie, weil man eben relativ leicht einen Stift ein- und ausfahren konnte mit einer wahnsinnig tollen Mechanik. Das wäre so ein Stück, das ich gerne mal hätte, so einen alten Propelling Pencil. Also wirklich so aus der Zeit, also 1830er ist, glaube ich, das Patent. Das wäre so ein unglaublich tolles Stück. Aber generell Sachen von dieser Firma sind unglaublich toll, weil sie meistens unglaublich gewitzt sind.
Ja. Also es geht dann auch sozusagen erstmal um den Hersteller und im zweiten Schritt dann um das Stück, ob das jetzt...
Es kommt drauf an. Bei manchen Dingen ist es so, bei manchen so. Also
ja, oder halt um das Design. Also weil es tatsächlich ein Designklassiker ist oder halt so bahnbrechende Designs mit dem Stück verbunden sind. Ich gucke gerade darüber.
Jetzt gucken wir alle darüber. Ja,
zum Beispiel halt Archibald Knox, der für Liberty die Arts and Crafts Bewegung stark geprägt hat. Und das schlug sich halt dadurch, dass es Arts and Crafts war, in die kleinsten Objekte und die kleinsten Sachen nieder. Vom kleinen Tea Caddy, also so kleinen Caddy Spoon, also so Teelöffel, Teemaß, würde man vielleicht sagen. Bis hin dann halt zu den Frisiertischutensilien. Und da ist es dann natürlich schon auch ein Design, das dahinter steht und auch Lebenseinstellungen, Lebenswelt wieder.
Genau. Was ist so die Zeit, wo ihr euch bewegt? Also weil du jetzt gerade schon 1830 aber Arts and Crafts ist ja dann schon deutlich.
Ja.
Also
irgendwo
gibt es eine Grenze? Also habt ihr überhaupt...
Man versucht immer älter zu werden und immer weiter nach hinten zu gehen, eindeutig. Aber da gibt es eigentlich nicht wirklich das älteste Stück, was wir haben, ist halt irgendwas um Ende 18. Jahrhundert.
Ja, aber also es ist tatsächlich eher so, also wir haben schon, bis auf sozusagen Ausnahmen, wenn man Hersteller interessant ist, ist es schon so, dass wir eher so nach Design, Klassikern schon, klassischen Designs und so das Älteste, was wir so haben, ist halt wirklich georgianisches, englisches Silber, weil es halt einfach unglaubliche klassische Formen, also gerade das englische Silber des Regency, also sind wir jetzt so in der Zeit wirklich Beginn, um 1800, das hat klassische Formen, die könnte man heute noch verkaufen, wenn es nicht so schwer aus Silber wäre.
Ja.
Und teilweise unglaublich modern und schlicht. Und das ist so sozusagen, sind mehr oder weniger die ältesten Sachen. Aber das hat halt auch einfach Gründe, dass sozusagen, wenn man dann weitergeht, auch so barockes Silber, das sind tatsächlich dann halt auch Gegenstände, die waren schon immer unglaublich wertvoll und sind es trotz allem auch heute noch. Auch wenn die Form nicht mehr so ganz in Mode sind.
Am Ende bleibt ja der Materialwert.
Also natürlich auch, ich finde auch Augsburger Silber ist etwas unglaublich Tolles, aber erstens fehlt da so ein bisschen noch die Erfahrung, zumindest bei mir, und halt auch das einfach finanziell Sachen, die man sich nicht so ein und weiteres leisten kann, wenn sie auf dem Markt sind. Ich meine, das kommt ja auch noch hinzu.
Ja, das wäre nämlich jetzt auch noch eine Frage, die ich ganz spannend finde. Wie ist denn so der Markt an und für sich? Weil wenn ich so die Kataloge durchgucke, ich habe immer das Gefühl, wenn man eher in die kleineren Auktionshäuser guckt, dann hat man auch eher mal so ein Silberset auch dabei. Aber da, also ich meine, ich kenne mich jetzt wirklich nicht gut aus, aber ich habe auch oft das Gefühl, das sind jetzt aber nicht die Sachen, wo da 25 Händler vor der Tür stehen. Also ich weiß, wir hatten jetzt einen Fall in Heidelberg, da war irgendwie ein Besteck von, habe ich schon wieder vergessen, aber da weiß ich, das war wohl relativ auch nachher für einen zweistelligen Tausenderbereich.
War das in Olbrich, glaube ich?
Könnte
auch Hoffmann,
ja, irgendwie. Also auf jeden Fall, aber sonst habe ich immer so das Gefühl, okay, da hat halt einer irgendwie Silber zu Hause bei seiner Oma gefunden, so nach dem Motto.
Ja, klar.
Also aber wie ist da so der Markt für wirklich Sammelwürdiges? Ist das...
Naja, in diesen Konvoluten zum Beispiel, da versteckt sich manchmal einiges. Also bei der Oma ist vielleicht viel Krempel und viel Hildesheimer Oselöffelchen, aber da kann auch mal was Interessantes dazwischen sein.
Das Hochzeitsgeschenke. Auf jeden Fall auch.
Oder auch eben Dinge, dass mal irgendwo, nicht nur ein Hochzeitsgeschenk, auch für andere Dinge, dass eben dann doch mal irgendwas Interessantes war. Und manchmal sind halt auch ganz alte Stücke, also woran ich mich erinnere, ich habe letztes Jahr in London gelebt und habe da bei einem Pärchen gewohnt und die hatten halt eben ganz viel altes Besteck, die haben nur altes Besteck benutzt und sie waren sich auch sicher, dass das alles irgendwie nur versilbert. Und ich habe dann irgendwann nur einfach mal wahllos morgens zum Frühstück mir einen Löffel genommen für mein Müsli und dann festgestellt, dass dieser Löffel von 1706 war.
Ach ja. Und schmeckt da waren, das Müsli ja gleich nochmal.
Ja, natürlich, aber da waren halt so verstreut, waren halt alle Dinge und sie haben, und ich habe mich dann mit denen unterhalten, es war halt einfach so, es kamen halt immer mehr Haushalte bei denen in ihren Haushalt rein, dann ist da mal die Tante verstorben, dann ist da mal die Großmutter und so weiter und irgendwie hat man alles dann genommen und dann war halt da nicht nur die versilberte Kanne, die auf dem Dachboden steht, sondern halt auch mal die Löffel und manchmal da verstecken sich Dinge, wobei man muss natürlich auch sagen, man muss halt dann auch die Bereitschaft haben zu suchen. Weil das, was immer teuer ist, ist, wenn jemand selbst schon gesucht hat und etwas herausgefunden hat. Weil das ist tatsächlich auch die Arbeit, die am Ende ein Händler in Geld wieder ausgedrückt haben muss. Beziehungsweise die ja sich auch in den Zwischenhandelsketten widerspiegelt. Und desto früher man sozusagen selbst sucht und desto mehr man halt da macht, desto eher kann man Dinge entdecken. Gleichzeitig hat man natürlich aber halt auch mehr Arbeit und auch andere Risiken. Das ist sozusagen die Kehrseite davon. Wobei sich natürlich bei den Sachen auch in Grenzen hält. Weil gewisse Dinge, wenn es jetzt nicht unbedingt russisches Silber ist, dann wurde wieder relativ wenig davon gefälscht.
Die Russen haben viel gefälscht, oder?
Nein, es wurde halt viel auch für diesen Markt gefälscht.
Ach so, okay.
Weil nämlich also, gerade dieses Wiederkaufen von Dingen, das war unglaublich populär, zu dem ja auch einige wieder zu einem gewissen Wohlstand gekommen waren. Und dann sind auch die Preise hochgeschossen, wie verrückt. Also plötzlich waren russische Silberlöffel, die in so einem Deutschland vergleichsweise würde 10 bis 15 Euro kosten, aus der Zeit um 1900 war plötzlich dann bei 100 bis 150.
Ja.
Einfach nur, weil sozusagen die Leute gekauft haben, weil es russisch war.
Ja.
Mit dem Zaren.
Ja, genau. Zusammen. Natürlich. Also.
Ja. Aber wenn ich das richtig verstehe, was ich ganz spannend finde, ich meine, Kunst gibt natürlich immer irgendwie Zeitgeschehen wieder und Künstler, also in der bildenden Kunst verarbeiten irgendwie Zeitgeschehen, aber ich habe das Gefühl, bei so handwerklichen Sachen kann man wirklich so geschichtliche, historische Abläufe ja auch widerspiegeln. Ich erinnere mich auch an Schmuck aus Metall, womit dann Kriegsschulden irgendwie beglichen, also ja.
Oder
ist ja immer oft so, wie du das gerade erzählst, halt wirklich historische Zusammenhänge einfach dann Situationen bedingen, woran sich dann sozusagen der Markt irgendwie auch orientiert.
Oder ich meine, das Beste, was ich glaube, das ist etwas, was du gerne mal hättest, ist so Suffragette Jewelry, also Suffragettenschmuck, also der Frauen, die für das Wahlrecht in England vor allem gekämpft haben. Und deren Farben waren grün, weiß und lila. Und es gibt Schmuck, der diese Farben in drei Edelsteinen aufnimmt. Der sozusagen als Botschaft gemeint ist, dieser Schmuck. Und was der eigentliche Witz an diesem Schmuck ist, ist es so, dass ja auch viele Frauen der Upper Class dafür waren und die dann eben vom Geld ihres Mannes das gekauft haben. Und was noch sehr witzig ist, es gibt eine Firma, Maple & Webb, die sind bis heute noch, die haben auch einen Royal Warren, das ist ein sehr großer englischer Juwelier, sehr luxuriös. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es welcher von den beiden es war, der damals gelebt hat, der hat tatsächlich auch einen eigenen Katalog für die Damen gemacht. Obwohl er Hoflieferant war.
Und das Ganze wurde halt mehr oder weniger unter der Theke
unter
verkauft.
Der Theke.
Ja. Und das sind natürlich unglaubliche Dinge, wo sich halt auch sehr viel an Geschichte widerspiegelt.
Kristallisiert.
Ich habe noch eine Frage, weil ich denke immer an dieses Seminar zurück.
Ja.
Ich erinnere mich dabei, dass du hattest damals einen Handschuhanzieher.
Genau, einen Handschuhspanner.
Sage ich jetzt mal dabei, okay. Aber auch da waren wieder 30 rätselnde Köpfe. Und ich glaube, die kurioseste Vermutung hatte mit einem Truthahn und der Befüllung zu Weihnachten zu tun. Und auch irgendwelche medizinischen Geräte wurden da vorgeschlagen. Aber was würdet ihr sagen, ist das kurioseste Stück in eurer Sammlung? Vielleicht abgesehen von dem Truthahnbefüller. Also, weil ich finde Koksdose schon ziemlich cool,
würde
ich
sagen.
Ich gucke es natürlich nicht, ob es natürlich nichts Gutes, aber trotzdem finde ich die Lust. Jetzt gucke
also
ich in zwei Wochen.
Handschuhspanner habe ich tatsächlich noch ein paar andere. Das Exemplar ist ein sehr nettes, eben weil es Feuer vergoldet ist und von Tiffany, halt auch Ende 19. Jahrhundert. Das Problem ist, für uns sind die Sachen nicht mehr so kurios.
Ah, okay.
Das
verstehe.
Das ist schwer einzuschätzen. Zum Beispiel, was ein hübsches, kleines Etwas ist, ist eine immer jedes kleine Stößchen, aus dem zylindrisch sich eine Zigarettenspitze heraus...
Okay, das lasse ich schon. Das lasse ich schon mal
gelten. Das ist schon ganz nett, Fall. Aber irgendwann sind die Dinge halt normal.
Ist vielleicht auch eine komische Frage von jemandem, aber ich verstehe das, wenn man da sozusagen Interesse für das Thema hat, die Sachen natürlich nicht als Kuriosum wahrgenommen werden.
Irgendwann kennt man sie halt.
Ja. Aber ich meine, es gibt ja aus der Zeit durchaus Gegenstände, die wir heute einfach also Handschuhspanner,
hat ja kein Mensch auch, mehr. Auch die Schnürhaken, die du sagst, genau, die braucht man, die man entweder fürs Zuknöpfen von Stiefeln, von Gamaschen oder eben von Zuschnüren von Korsetten brauchte.
Ja. Braucht man heute auch nicht mehr so viel, glaube ich.
Nein, auch das ist irgendwie ein bisschen aus der Mode gekommen. Ja.
Ansonsten, ja, sowas wie Nagelpolierkissen, die halt in einer silbernen Halterung sind. Okay. Solche Sachen, das sind halt diese Damenutensilien, die halt, so pflegt sich eine Dame heute nicht mehr unbedingt.
Nicht so. Also vielleicht gibt es noch so Leute, aber ihr müsst die mit Löffeln des 17. Jahrhunderts essen. Aber,
Und ansonsten, was halt so zu so einer Tischkultur damals dazugehörte, ist halt auch nicht mehr so üblich, dass jede Person sein eigenes Salzschälchen hatte, dass jede Person ein eigenes Senftöpfchen hatte. Das ist halt diese Kultur, die halt nicht mehr sich erhalten hat.
Ja, schade eigentlich.
Ja.
Ich mag Senf.
Ja, wobei es hat auch was Gutes, gerade wenn man altes Silber hat. Es ist ja auch so, das ist ja auch heute Silber ist ja nicht zu 100% Silber, sondern da ist ja noch immer was anderes drin. Und das können damals schon durchaus unschöne Dinge sein, die da mit drin sind. Und davon möchte man vielleicht auch einfach heute nicht mehr essen.
Ja, gut.
Das muss man schon
sehen. Das ist dann die Vergoldung
drauf. Genau, es gibt eine Vergoldung drauf, aber die ist natürlich auch, wenn man sich es mal so aus Umweltschutzperspektive aus ansieht, ist es natürlich auch eine große Schweinerei, die man da gemacht hat.
Die Feuervergoldung.
Exakt, ja. Wobei auch generell Silbergewinnung ist jetzt nicht besonders ökologisch. Das kann man auch nicht behaupten.
Ja. Aber deswegen sind es ja alte Dinge und Dicks are green.
Aber wie lagert ihr die Sachen? Also weil du jetzt auch gerade eben erzählt hast oder am Anfang auch von der völlig schwarz angelaufenen Dose.
Ja, wobei grundsätzlich anlaufen ist kein Problem. Ja. Wenn die angelaufen sind, sind sie angelaufen. Also wir putzen einige Sachen immer mal wieder, aber auch nicht alles. Also manche Dinge sind halt, wie sie sind.
Ja.
Das gehört auch ein bisschen dazu. Also es ist
man kann das jetzt 100 Jahre angelaufen lassen.
Ja, ja und nein. Also gewisse Dinge kriegt man irgendwann nicht mehr hin. Aber wenn man altes Silber hat, dann so viel passiert da jetzt erstmal nicht. Was halt problematisch sein kann, es gab mal Zeiten, da hat man da noch Lacke drüber gemacht. Also das sind durchsichtige Lacke, die sollen es vom Anlaufen schützen. Das Problem ist, es kann halt sein, solche Lacke lösen sich irgendwann auf. Und das kann halt zu unschönen Dingen führen, wenn an einer Stelle noch Lack ist. Oder das Ganze unter den Lack kommt, sowas kann unschön sein. Das kann dann auch dann dumm sein, wenn es anläuft, aber sonst läuft es halt an. Das sind Dinge, die kann man wieder putzen.
Okay, schade. Ich dachte, ich kriege jetzt gute Tipps, wie ich das Silber meiner Mutter einlage. Also das muss ich nämlich vor Weihnachten noch polieren.
Wenn es nur darum geht, dann am besten, es gibt ja so kleine so Noppenfolien und so
Luftpolster.
Ganz genau. Wenn man es da rein einwickelt, aber wirklich fest, dann geht es in der Regel, dass es wenig bis gar nicht anläuft. Das klappt ganz gut, aber
ist jetzt, aber ist jetzt
so eine schöne Form der Aufnahme.
Ich wollte jetzt auch hier nicht das Besteck meiner Mutter tun. Aber also wie groß muss ich mir eure Sammlung? Weil das, ich habe, nein, ich weiß, ich will auch, ich bin auch immer vorsichtig mit so Details aus privaten Sammlungen, das will ja jetzt auch gar nicht die, aber weil ich einfach habe das Gefühl, wenn man größere Sachen, also wo ich jetzt auch mal Gemälde, Grafiken dazu bringe, dann ist halt klar, okay, ich habe halt Wände, die mache ich voll, dann sammle ich noch ein bisschen mehr, dann hänge ich noch ein bisschen um, aber das ist irgendwie, aber ich habe das Gefühl, bei so kleinen Sachen, ja, Manschettenknöpfe, da ist ja, wenn ich 5000 Manschettenknöpfe habe, dann ist es ein Schuhkarton wahrscheinlich. Also, deswegen, also,
ja, wobei man natürlich Dinge aus Gold oder mit Steinen nicht mehr so oft bewahren kann. Und dann nimmt es auch wieder
Platz.
Das Problem ist einfach, dass wir es selber nicht wissen. Es ist wirklich unklar, weil wir halt auch jeweils noch Dinge bei unseren Eltern ausgelagert haben. Wir haben was in der gemeinsamen Wohnung, wir haben jeder was bei unseren Eltern. Wir haben eigentlich den Überblick verloren. Wir versuchen immer mal wieder aufzukatalogisieren und Inventur zu machen, aber da kommen wir momentan nicht hinterher.
Ja, und das war tatsächlich so, wir waren letztes Jahr für eine Weile mal beide nicht in Heidelberg und dann haben wir tatsächlich relativ radikal, hat ganz viele Sachen sozusagen zu unseren Eltern jeweils gebracht, ja, in die Zeit, wo halt gar niemand da ist. Und dann haben wir angefangen, immer mal wieder ein bisschen was zurückzunehmen, aber das hat es nicht besser gemacht, weil man den Überblick vollkommen verloren, okay, hat.
Und ihr hattet hier wieder Platz.
Ja, genau.
Da kam dann wieder ein neues
Leben. Ja, das ist dann so ein Teufelskreis.
Ja.
Aber tatsächlich, es gibt halt auch so Sachen, ich meine, wir haben auch so ein paar Stücke, die sozusagen außerhalb dieses ganzen Silbersachen sind, die aber doch irgendwie damit zusammenhängen. Also zum Beispiel hat Hannah einen Frisiertisch, einen wunderschönen, ja, Jugendstil-Frisiertisch, der halt zu ihrem gesamten Sammelgebiet passt. Gleichzeitig hat sie auch, was jetzt nicht ganz direkt dazu passt, einen wunderschönen alten Zylinder
aus der Halle. So zum Auf...
Nein,
das habe ich nämlich von meinem Opa. Der ist nicht ganz so alt, aber cool.
Das ist tatsächlich so ein englischer...
Also
ein Maulwurf.
Ja, ich hatte leider noch keinen... Man hat so selten Gelegenheit, Zylinder zu tragen. Aber ich träume von dem Moment, wo ich den mal so...
Und der ist halt auch noch witzigerweise im Originalkoffer von einer Leipziger Firma, Moritz Mädler. Das war so das deutsche Louis Vuitton. Und hat aber innen noch einen Samtausschlag von einem Berliner Herrengeschäft und ist gleichzeitig ein englischer Zylinder. Man kann auch von der Form und alles sehr gut datieren. Das ist relativ klar so um 1900 bis 1910. Und es hat alles noch perfekt zusammen und sieht halt bis auf, dass das Leder oben an dem Koffer halt so ein bisschen...
Also ich merke schon, nächstes Sammelgebiet ist schon ausgemacht.
Ja, wobei das halt so Dinge, die halt so drumherum so ein bisschen gehören und so ein bisschen halt auch zum Interesse. Und Moritz Mädler ist halt eine interessante Firma und wir sind tatsächlich auf die eigentlich darüber gekommen, dass Hanna ein Portemonnaie von denen hat, das eben kleine Goldbeschläge hat.
Das ist halt auch übelst dekadenten Portemonnaie und wir schlagen, das Schloss ist aus Gold.
Aber das ist
eine
Sache, die gab es immer schon, aber die verstehe ich bis heute nicht, warum Leute viel Geld für etwas ausgeben, wo sie ihr Geld reinschicken. Also das verstehe ich heute auch nicht, wenn jemand Schlangenlederportemonnaie zuzulegen.
Aber so eins ist das und das ist halt eben auch von Moritz Mähler und dann sind wir irgendwie darauf gekommen und es ist tatsächlich auch so, dass man, wenn man in Leipzig ist, gibt es diese ganzen Messepassagen und da gibt es noch die Mähler-Passage, in der dann man auch zu Auerbachs Keller gehen kann, was sozusagen der Grund ist, warum manche Leute noch Mädler kennen, weil es in der Mädler-Passage ist. Aber eben wenige kennen eben noch diese Firma.
Und so ufert dann auch das Sammelgebiet aus einfach.
Über
die Teelöffel, Teemaße landet man dann bei irgendwelchen
Tea-Caddy-Boxen,
die dann auch nicht mehr so direkt dazu gehören, aber es gehört halt zu diesem.
Aber es gehört halt doch dazu.
Ja.
Genau, wobei davon hat man dann meistens doch nur eins, sozusagen, das sind dann sozusagen die Rand.
Ja, so die Satelliten drumrum.
Ja, genau, das ist natürlich.
Sehr gut, ja.
Exakt, aber natürlich auch da, das ist natürlich dann gefährlich und dann halt auch zusammen halt auch noch alte Möbel, das ist halt dann so das.
Kommt viel zusammen. Aber ich merke, also das sieht man natürlich jetzt nicht, aber ihr habt da schon richtig die Leidenschaft für euch entdeckt. So, das merkt man schon und das finde ich total spannend, weil ich habe das bei mir natürlich ähnlich, denn eine ganz andere Thematik, aber es ist ja auch so eine Never-Ending-Story, weil dann entdeckt man irgendwie den einen Künstler und der war aber teils jetzt bei mir zum Beispiel von einer Gruppe und dann gibt es in der Gruppe noch andere Gruppen und hin und her und dann ufert das irgendwann.
Ja,
also kann man nicht alles, aber ja, ich verstehe um das Problem und stelle mir das mit so kleinteiligen Gegenständen noch schwieriger vor.
Genau,
ja.
Es sind halt so, es gibt so Setzkastboxen, die ja
sinnvoll
gehen halt irgendwann zur Neige.
Aber habt ihr, das wäre noch eine sozusagen, um den Bogen zu spannen, weil ich eben nach dem, oder weil wir es von dem Ältesten hatten, habt ihr so eine Grenze, wo ihr sagt, da wird es euch zu jung, zeitgenössisch? Mhm. Also ich stelle mir jetzt nicht vor, dass ihr irgendwo jetzt in eine Silberschmiede geht und jetzt so zeitgenössische Silber. Das ist, glaube ich, nichts. Also aber habt ihr so einen Punkt, wo ihr sagt, okay, da wird es zu jung?
In den 70er Jahren, da ist es so ungefähr. Ich meine, man kann es bei manchen Stücken manchmal nicht ausschließen. Manchmal hat man so kleine Dinge, wenn man irgendwann aus Spaß einen kleinen Schnapsbecher aus Silber gekauft. Mhm. Da kann es sein, dass der irgendwo zwischen 20, 30 und 100 Jahren alt ist. Das ist bei den Kunden auch bei Deutschland manchmal nicht ganz klar.
Ja.
Aber ich glaube, 50er Jahre ist sonst so die Grenze für Dinge, die wirklich zum Sammeln sind. Also es gibt so andere Dinge. Da haben wir tatsächlich auch Dinge mal aus den 80ern, aber da liegt zum Beispiel daran, also es gibt so Decanter-Label, also für Karaffen, Silberschilde.
Mhm.
In England gibt es die bis heute noch. Und alte davon sind ein eigenes Sammelgebiet, das sehr, sehr hochpreisig ist. Und wenn man die einfach nur benutzen will und die nicht sammelt, dann ist es am einfachsten halt zu gucken, was man so bekommen kann, dann sind die nicht besonders teuer. Und dann sind die mal aus den 70ern, mal aus den 80ern, mal aus den 60ern, mal auch ein bisschen älter und da ist es so, das ist dann kein Sammelobjekt mehr. Das ist dann einfach nur finde halt Silber schön und man wollte halt sowas aus Silber haben. Ohne dass man es im eigenen Sammelgebiet macht.
Das ist aber bei den Sachen aus den 50ern dann auch schon eher so, weil da ja auch einfach so eine Industrialisierung dann, also wirklich dann komplett.
Das, ich wollte gerade sagen, das nimmt halt auch irgendwann einfach die Produktion ab. Ne?
Genau.
Ja, wobei man darf sich auch nichts vormachen, auch die Dinge, die um die Jahrhundertwende entstehen, das sind viele Dinge, das ist nicht unbedingt von Hand gemacht. Da gibt es eben auch schon sehr viel, was maschinell geht. Und das ist ja auch schon im 19. Jahrhundert. Sehr viel davon ist nicht unbedingt von Hand gemacht. Ja. Da darf man sich auch nichts vormachen. Das hört irgendwann zu Beginn des 19. Jahrhunderts schon auf, dass das alles so ist. Ja. Was nicht per se schlecht ist, aber es ist natürlich in den 50ern noch mal was ganz anderes.
Ja, klar, das ist natürlich nochmal. Aber so dann irgendwann auch, nehme ich an, in den 50ern hört auch diese Überproduktion an so Silbersachen einfach auf, weil ja auch das Interesse...
Kommt drauf an, den USA zum Beispiel
nicht. In den 50ern gibt es noch einiges. Also da ist es tatsächlich dann auch wieder dieser neu gewonnene Wohlstand nach dem Zweiten Weltkrieg, der halt tatsächlich das nochmal ein bisschen befeuert hat.
Okay. Und ich glaube auch generell in den USA war es auch in die 60er, 70er noch hinein. Da war das schon sehr... Ich glaube, es geht... also fast noch bis in die 80er Jahre, aber dann hört es irgendwann, glaube ich, wirklich auf. Aber auch heute, ich meine, es gibt immer noch Hoppe und Berken, die haben ihre Läden und da kaufen Leute, die Silberbesteck und so weiter.
Aber jetzt nicht mehr, dass man so Zigaretten-Etuis und sowas noch aus, also gibt's noch zum Teil, aber nicht mehr so in dieser Masse, dass jeder auch das hat und so, das meine ich.
Nein, das gibt es nicht
mehr. Fährt natürlich zurück dann.
Das absolut nicht mehr.
Wie würdet ihr das, also auch wenn ihr es jetzt nicht sammelt, aber wie würdet ihr das so einschätzen, kann man auch sozusagen zeitgenössisch Silber sammeln, also
absolut,
so auf die Wette hin, dass das mal irgendwann...
Aber halt nicht, also es gibt halt einfach auch Designstücke, die wirklich als Designstücke auch gemacht sind und gedacht sind, das auf jeden Fall.
Also ich frage nur, weil vielleicht gibt es auch Leute, die interessieren sich halt dafür, aber es sind jetzt nicht so...
Dadurch, dass ich einen Fokus halt auch auf jüdischer Kunstgeschichte habe, es ist natürlich auch, es gibt auch die ganzen Ritualobjekte auch von... Bis heute, vor allen Dingen in Israel, gibt es wunderschöne Judaika-Produktionen, die wirklich handwerklich modernes Judaika produzieren. Und das sind häufig kleine Silberschmiede, wirklich Künstler, die von der Pike auf alles selber produzieren. Und das sind wirklich Designstücke. Das ist unglaublich. Richtig, richtig spannende Welt, die da auch designtechnisch, was da los ist. Also das geht auf jeden Fall. Das ist dann halt vielleicht nicht mehr so das Haushaltssilber, wie es dann vielleicht in den, um die Jahrhundertwende bis in die 50er Jahre war, sondern dann sind es halt wirklich die Kunstobjekte, wo halt auch der Kunstfaktor eindeutig im Fokus steht und nicht mehr die Handhabung oder die Tischkultur.
Nee, ich frage nur, weil ich hatte jetzt auch wieder, ich streue jetzt ein anderes Thema ein, aber bei mir ist es so mit Keramik und Porzellan und solchen Sachen, ich interessiere mich jetzt überhaupt nicht für das Porzellan meiner Großmutter oder so, aber ich finde es total spannend, zeitgenössische Keramik, Einzelstücke, also wirklich mal so einen Teller oder eine Schüssel, also wirklich in so, und deswegen hatte mich das interessiert, ob das sozusagen da auch irgendwie funktioniert. Wir kommen langsam zum Ende, ich gucke auf die Uhr, es ist schon Zeit verfliegt. Mittlerweile ist es wirklich fast eine, Tradition ist jetzt übertrieben, aber ich stelle zum Abschluss immer die angedrohten drei Fragen und ich würde es auch so machen, dass um jetzt da nachher nicht, dass einer sich unfair behandelt fühlt, dass ihr auch beide sozusagen eine Antwort für euch geben könnt. Einfach dann, ja. Und zwar die erste Frage ist immer die nach einer Ausstellungsempfehlung und das muss jetzt gar nicht es kann eine Ausstellung sein, die gerade läuft, es kann ein Museum sein, es kann aber auch einfach ein Ort sein, wo man hingehen kann. Ich würde mal
fangen mal an. Also ich finde vor allen Dingen leider häufig unterschätzte Museen vom Typus her sind einfach Kunsthandwerksmuseen. Also Museum für angewandte Kunst, da fällt einem in Köln, in Wien, das Grassi in
Frankfurt,
das Museum für angewandte Kunst. Da kann man einfach sein Auge schulen und da kann man Designklassiker sehen, da kann man Designentwicklung nachvollziehen und da kann man auch Lebenswelten und Tischkultur nachvollziehen. Ja. Dementsprechend, das ist auf jeden Fall ein fantastischer Ort und es gibt viele davon und die kann man immer mal häufiger besuchen.
Weimar, hier Thema 100 Jahre Bauhaus.
Weimar, Bauhaus, selbstverständlich,
auch wieder aufgemacht. In also Berlin, der Neubau, sondern das andere.
Und in Berlin zum Beispiel, wenn die Museumsinsel mal ein bisschen zu voll ist, kann man sehr gut ins ins Museum für angewandte Kunst gehen. Das leider häufig ist man da
sehr rein.
Weil jetzt sozusagen einige meiner Lieblingsmuseen schon weg sind. Gibt es zwei andere Dinge und einen davon ist unglaublich bekannt, das ist das Victorian Albert Museum, die sich halt dem Kunsthandwerk alleine verschrieben haben. Aber auch gerade da, die haben eine wunderschöne Silberabteilung, wo die halt eben auch sehr viele unterschiedliche Dinge zeigen, auch sehr kleinteilige Dinge und da auch sehr, sehr viel bieten. Und das sind die Räume, die eher weniger besuchen, verglichen mit den anderen, das muss man auch so sagen. Die aber auch echt schön sind, einem echt viel zeigen. Und das andere ist ein etwas verrücktes Museum, das aber auch in London ist. Das ist Hannas, glaube ich, auch Lieblingsmuseum. Ja. Das ist das Sir John Soane Museum. Und Soane war ein sehr exzentrischer Herr, der eben mit einem Terrace, also einem Reihenhaus, angefangen hat und dann eben sich, so wie es eben bei Sammlern ist, in die beiden anderen Häuser sich ausgeweitet hat und da eben auch noch Architekt war, die Häuser verbunden hat. Und diese drei Häuser sind seine Sammlung, sein Leben. Und er hat eben ägyptische Dinge gesammelt. Er hat Hogarth gesammelt. Er hat aber auch Silber gesammelt. Er hat alle möglichen Dinge gesammelt. Und jeder Raum ist sozusagen ein kleines Teil seiner Sammlung und er zeigt sozusagen das Universum des Sammels zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Oder ist es schon noch?
Schon ein bisschen früher.
Ja. Na gut.
Es ist sehr klein, sehr eng. Am Wochenende unglaublich voll, aber es ist etwas, was sich sehr lohnt, weil man eben einmal halt auch die Exzentrizität von Sammlern sehen kann.
Ja.
Man kann aber auch unglaublich tolle Dinge sehen und eben auch sehen, wie sehr man halt eben alle möglichen Dinge sammeln kann, wie sehr man alle möglichen Dinge wertschätzen kann. Seine Sarkophage, seines Gemälde,
seine Sarkophage. Okay.
Und vor allen Dingen in diesem Museum, also das ist so belassen, nach seinem letzten Willen, da ist nichts mehr umgestellt worden.
Ah, okay.
Und so vollgestellt, wie das da ist, hat er gelebt.
Das schreibe ich mir auf die Liste, wenn ich mal wieder in London bin. Okay, zweite Sache wäre eine Literaturempfehlung und auch da wieder jetzt es kann eine bestimmte Literatur sein, es kann ein Buch sein, es kann aber auch ein Genre sein, also Kataloge oder was auch immer.
Kataloge ist natürlich ein Thema und es lohnt sich auch mal Auktionskataloge anzugucken von Auktionen, die zig Jahre her sind. Was da mal auf dem Markt war, auch wenn man selbst nicht mehr die Chance hat, aber es kann spannend sein und es kann natürlich auch, das Thema Provenienz ist sicherlich nochmal eine ganz andere Haustür. Das auf jeden Fall. Und was beim Silber natürlich wichtig ist, sind die ganzen Kataloge von Rosenberg, wo die ganzen Marken abgebildet sind. Es gibt zu jedem Land eigentlich so das Standard-Silber-Punz-Werk, wo man mal durchgucken kann und wo man dann auch Belege und nachvollziehen kann, wo das Stück, was ich in der Hand habe, eigentlich herkommt.
Vielleicht noch ganz kurz zu Katalogen, weil ich sammle immer die von den ganzen aktuellen Auktionen der letzten paar Jahre, von den größeren Häusern, weil das sind halt auch mittlerweile, da sitzen ja richtig Kunsthistoriker, professionell, da kann man auch richtig was lernen.
Zum Teil.
Sind wirklich gute geschriebene Sachen zu den Künstlern auch. Ich meine, das kann man jetzt nicht als Quelle irgendwie, aber da kann man auch schon richtig was raus. Mhm. Also in dem Fall, ist jetzt gemein, dass Hannah schon das Standardwerk.
Ja. Wobei ich muss sagen, bei den Büchern, gerade zu den englischen Kunsten, gibt es da noch, wenn ich jetzt wieder den englischen Teil sozusagen spielen soll, dieses Buch, das sehr viel Spaß machen kann, wenn man sich die Zeit nimmt. Das ist von einem Herrn Grimway geschrieben. Der hat sich alleine die unglaubliche Arbeit gemacht, dass er sich, ich weiß nicht, irgendwo gibt es ein Ende, aber dass er sich zu allen Silberschmieden, die er irgendwie finden konnte, detailliert Archivalien durchsucht hat, was man über die findet. Mhm. Also auch tatsächlich, was man über deren Familie herausfindet, was man über Zeitungsberichte herausfindet, wann die gestorben sind, wann die Kinder geheiratet haben. Also wirklich alles. Und sozusagen von den bedeutendsten zu den Silberschmieden, von denen man noch nie gehört hat. Ist ein unglaublich tolles Werk, ist ein tolles Referenzwerk, ist ein absolutes Standardwerk. Aber gleichzeitig auch halt eben so sehr obskur, wenn man sich vorstellt, dass ein einzelner älterer englischer Herr sich die Mühe gemacht hat, das zu machen. Aber unabhängig davon, generell Ausstellungskataloge sind auch etwas sehr Tolles, wenn es sie gibt. Auch zu den meisten normalen Sammlungen in Kunsthandwerksmuseen gibt es Dauerkataloge zu den Ausstellungen und auch das sind halt echt tolle Fundgruben.
Ja, das, also wirklich kann ich auch nur, Kataloge sind immer eigentlich eine gute Sache. Mal mehr, mal weniger. Oft hat man auch, also es hängt auch immer ein bisschen von der Qualität ab. Aber wenn man welche findet, die auch viel Text mehr, also ich habe das Gefühl, hier, wenn man auch mit ein bisschen mehr Textkataloge findet, weil dann hat sich halt auch jemand beschäftigt. Und
oder eben auch, dass man halt auch mal schaut, ob man antiquarisch welche findet. Ja. Also gerade bei den wirklich großen, also sei es jetzt Sotheby's, sei es Christie's, die haben halt manchmal ganz, ganz tolle Sachen. Also wir haben letztens entdeckt, das war, glaube ich, in den 90ern, da haben die Zähringer, also das badische Herzogenhaus, haben sehr viel aus allen ihren ganzen Schlössern verscherbelt, muss man wohl sagen. Das Interessante ist, aber das
hat... Die brauchten halt, Geld, glaube ich.
Ja, sie brauchten sehr viel Geld.
Bin ich da richtig informiert.
Aber was das Schöne ist, Sotheby's hat sich sehr viel, ich weiß es gerade gar nicht mehr, hat sich sehr viel Mühe gegeben und hat eben zum Beispiel aufgearbeitet, was die für Inventarsticker benutzt haben, die einzelnen Schlösser. Und hat das sehr, sehr detailliert aufgearbeitet, was in den einzelnen Schlössern war und so weiter. Und das ist halt einfach eine absolute Fundgrube, erstmal für das eigene Schauen. Also weil man jetzt ja sozusagen weiß, wie so etwas aussehen müsste.
Ja.
Aber es schult halt auch, wie sowas generell aussieht.
Also ihr sucht euch auch Tipps für die Inventarisierung mit den eigenen Stickern dann irgendwann.
Ja. Und natürlich bei den Katalogen, wo es halt um Silberstücke geht, ist es natürlich echt wichtig, dass man mal meistens im hinteren Bereich nachschaut, ob denn sowas wie Punzen mit abgebildet ist. Das ist natürlich immer sehr hilfreich, insbesondere wenn es dann so ein Bauhaus oder halt ein Jugendstil, wo es die einzelnen Künstler ihre eigenen Marken halt benutzt haben.
So, und jetzt die dritte, letzte und meine Lieblingsfrage. Ganz, also in relativ kurzer, knapper Formulierung, die Definition eines Sammlers. Also wann ist der Punkt erreicht, wann ist man ein Sammler?
Da darfst du anfangen, länger nachdenken.
Ich glaube, Sammler ist man, wenn man Dingen hinterherjagt, ohne jemals zufrieden zu sein, wenn man sie hat.
Sehr gut.
Das kann ich so unterschreiben.
Ja, das ist auch in Ordnung. Ich will jetzt keinen nötigen Antwort, sie aus den Rippen zu leihen. Aber das finde ich eine schöne. Ja, finde ich gut.
Ja, es ist Jäger und Sammler.
Ja. Okay. Dann ganz lieben Dank euch beiden.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das war sehr schön.
Und damit, wie immer, Feedback und Fragen am besten über Instagram. Und ansonsten bin ich nächstes Mal in Stuttgart bei einer Restauratorin, worauf ich mich sehr freue. Und dann erfahren wir noch ein bisschen mehr, auch vielleicht, wie Silber nicht anläuft.
Ja, okay. Gib's weiter.
Mach ich. Tschüss.